Wir sind im Galaterbrief, im dritten Kapitel. Und wir schauen uns heute an die Rolle des Gesetzes oder die Rolle von den 10 Geboten, wenn wir so sagen wollen, in unserem Leben. Bitte? Galaterbrief, Kapitel 3. Letzte Woche hat uns der Paulus aus dem Alten Testament bewiesen, dass die Rechtfertigung vor Gott und dass jeder Segen, den wir von Gott empfangen, nicht durch unsere Werke, nicht durch das, was wir tun, kommt, sondern durch Vertrauen auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Das ist die Grundlage für unsere Beziehung mit Gott und für alles, was wir von ihm empfangen. Er hat uns gesagt, das Gesetz bringt Fluch, das Gesetz klagt uns an. Aber dann hat er gesagt, Jesus ist für uns zum Fluch geworden, damit im Vers 14 der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, also zu den Heiden, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Paulus hat von Abraham gesprochen. Abraham, dem Vater der Glaubenden. Im Vers 7 hat er gesagt, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehen, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Diese Verheißung, Gott hatte dem Abraham diese Verheißung gegeben. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Vers 8. Ich glaube, besonders lesen wir davon im 1. Mose im Kapitel 22, im Vers 18. Wenn ihr euch vom Bibelüberblick daran erinnert, Kapitel 22 im 1. Mose ist das Kapitel, wo der Abraham seinen Sohn Isaak auf den Berg Moria mitnimmt, um ihn dort zu opfern. Und natürlich stoppt Gott ihn dann. Aber das Ganze ist ein großes Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Der einzige Sohn des Vaters, der das Holz, das Kreuz für uns getragen hat. Ein Opfer für uns geworden ist. Und dann hat nach diesem Opfergang, nachdem der Abraham bereit war, Isaak auf dem Berg Moria zu opfern, sagt Gott zu ihm, ich werde deine Nachkommen zahlreich machen. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, Abraham. So zahlreich wie der Sand auf dem Meer. Und dann gibt er ihm noch zusätzlich diese Verheißung, und sagt, in deinem Samen, wörtlich, werden alle Nationen der Erde gesegnet werden. Dieses Wort Same ist genauso wie im Deutschen. Das kann entweder als Plural, als mehrere verstanden werden oder als einen Einzelnen. Also auch im Griechischen hier steht das Wort Same. Und Paulus sagt uns, es ist im Singular gemeint. Nicht in deinen Nachkommen vielen, sondern in einem konkreten Nachkommen von Abraham, in einer konkreten Person, in dem Messias, werden alle Nationen, werden alle Menschen gesegnet werden. Und wir haben letzte Woche schon davon gesprochen, dieser Segen ist die Erlösung und all diese Segnungen, die wir von Gott erhalten. Wir werden von Gott gesegnet werden durch einen der Nachkommen von Abraham. Die Verheißung, die Gott dem Abraham geschenkt hat. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes im Vers 13, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfingen. Und jetzt, nachdem uns der Paulus das im Alten Testament aus der Schrift gezeigt hat, dass wir durch Glauben gerechtfertigt werden und nicht durch Werke, jetzt wird er ein logisches Argument anfügen. Und im Vers 15 wird er hier ein Beispiel gebrauchen, was den Menschen vertraut war. Er sagt, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst bei eines Menschen rechtskräftig bestätigten Testament hebt niemand es auf oder fügt etwas hinzu. Er gebraucht ein Beispiel, was allen vertraut war. Wenn eine Person stirbt und sein Testament damit rechtskräftig wird, dann kann niemand dieses Testament ändern oder diesem Testament noch etwas hinzufügen. Vers 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Wörtlich steht hier immer seinem Samen. Er spricht nicht und seinen Nachkommen von vielen, sondern von einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. In Matthäus, in Kapitel 1, in Vers 1, wo der Stammbaum von Jesus aufgeführt wird, wird dieses nochmal betont. Da heißt der ganz erste Satz, das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus war dieser Nachkomme, der dem Abraham verheißen war. Wo Gott gesagt hat, durch diesen Nachkommen, durch diesen Messias, durch diesen Retter werde ich alle Menschen, alle Nationen segnen. Wörtlich steht hier immer dieses Wort in seinem Samen. Das kann entweder Plural oder Singular gemeint sein. Aber Paulus sagt uns hier, na, es ist nicht Plural, es bezieht sich nicht auf eine Nation, nicht auf viele, nicht auf die Nation Israel, sondern es bezieht sich auf eine Person, auf Jesus. In ihm werden alle Menschen gesegnet werden. Paulus sagt uns hier, der Segen Gottes kommt nicht durch die jüdische Nation, sondern der kommt durch den Messias, durch Jesus Christus. In ihm werden wir gesegnet. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und alles, was wir von Gott erhalten, ist in Jesus und durch Jesus und wegen Jesus. Wegen dem, was er für uns getan hat. Die Vergebung, die Erlösung, die wir haben, die Gemeinschaft, die wir mit Gott genießen können, die Gabe des Heiligen Geistes, alle geistlichen Segnungen kommen zu uns durch Jesus Christus. Einfach weil wir ihm vertrauen, als freies Geschenk. Die einzige Bedingung ist, dass wir sie annehmen. Vers 17. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Dieses Gesetz, was Gott dem Mose gegeben hat, hunderte Jahre später, nach der Verheißung, die er Abraham gegeben hat, dieses Gesetz hat die Verheißung nicht aufgehoben, sondern der Segen soll nach wie vor durch den Messias kommen. Und dieses Gesetz, dieser Bund, dieses Testament mit Abraham würde aufgehoben, diese Verheißung würde ungültig, wenn das Halten des Gesetzes notwendig wäre, dass wir von Gott gerechtfertigt werden können oder dass wir gesegnet werden können von Gott. Dann wäre die Gnade nicht ausreichend oder die Gnade Gottes wäre nicht fähig, uns zu rechtfertigen. Das war das, was die Gesetzlichen gesagt haben, weswegen der Paulus den Galaterbrief geschrieben hat. Die haben gesagt, dass der Glaube, diese Verheißung, dieses Vertrauen auf Jesus, das reicht nicht aus, sondern ihr müsst auch noch das Gesetz zusätzlich halten. Und Paulus sagt hier, nein, nein, diese Verheißung würde aufgehoben werden, würde ungültig werden, wenn das Halten des Gesetzes notwendig wäre. Aber Gott hat seine Meinung nicht geändert. Er bekleidet noch immer die mit Gerechtigkeit, macht noch immer die gerecht und heilig vor Gott, die in Christus Jesus sind, die an ihn glauben. Und alle Segnungen, die Gott uns schenkt, kommen noch immer, nicht durch eigene Werke, nicht weil wir 10 Minuten mehr oder weniger beten, nicht weil wir eine Stunde länger oder weniger lang anbeten, nicht weil wir ein gutes Werk mehr oder weniger tun, sondern einfach und allein wegen dem, was der Messias, der Retter, was Jesus für uns getan hat. Da kommt der Segen von Gott her. Und das Gesetz ändert nichts daran. Es kann die Verheißungen nicht aufheben. Es kann zu diesem Testament, zu diesem Bund nicht später noch was hinzufügen. Die logische Frage ist jetzt im Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Warum ist das Gesetz dann gegeben? Was ist der Zweck des Gesetzes, wenn es nicht der ist, mich gerecht oder würdig zu machen vor Gott? Mir eine Möglichkeit zu geben, etwas von Gott zu verdienen. Wenn das nicht der Zweck vom Gesetz ist, was soll dann das Gesetz? Und Paulus gibt uns die Antwort hier, in Vers 19. Er sagt, es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Diese Verheißung, in dir werden alle gesegnet werden. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, aber Gott ist nur einer. Das Gesetz ist durch einen Mittler gegeben worden, durch Mose. Aber die Verheißung, diesen Bund hat Gott persönlich mit Abraham gemacht. Da war kein Mittler dazwischen da. Und so steht die Verheißung, ist sowohl dadurch größer, dass sie vorher, ein paar hundert Jahre vorher gegeben wurde, bevor das Gesetz überhaupt gekommen ist, aber auch darin, dass Gott es sie direkt dem Abraham gegeben hat und nicht durch einen Mittler. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis Jesus, der Messias, gekommen ist, dem diese Verheißung gegeben war, dass durch ihn alle gesegnet werden. Das heißt, der erste Zweck von dem Gesetz ist, das Gesetz wurde gegeben, der Übertretung wegen, damit wir uns unserer Schuld bewusst werden. Ich meine, auch ohne Gesetz, bevor Gott uns die Gebote gegeben hat, waren wir Sünder. Das hat sich nicht geändert. Wir waren schuldig vor Gott. Aber wir waren uns dessen nicht bewusst. Oder vielleicht nur teilweise bewusst, wie schuldig wir sind vor Gott. Paulus schreibt im Römerbrief im 7. Kapitel, im Vers 7, er sagt, die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Und ich hatte gedacht, dass ja, das Ehebruch oder Diebstahl oder Betrug, diese äußerlichen Dinge falsch sind, aber nicht, dass schon die Lust, dieses Begehren nach einer Frau oder das Begehren nach dem Gut von jemand anderem, dass das schon Sünde ist. Ich habe mir vielleicht gedacht, ich brauche die Gnade Gottes nicht. Ich meine, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich bin ziemlich gut. Und ich habe ein ganz gutes Selbstbild von mir. Das ist wichtig heutzutage. Wir haben Bücher darüber geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich könnte es selber schaffen. Aber dann sagt der Paulus, dann ist dieses Gesetz gekommen, du sollst nicht begehren. Und es war vorbei. Mit dem selber schaffen. Es war vorbei. Mit dem Gutsein. Paulus schreibt dann weiter im Römer 7, er sagt, als das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Seht ihr, wir sind alle mit schmutzigem Gesicht rumgelaufen. Es war uns nicht allen so bewusst, es war nicht so klar. Ich habe das schmutzige Gesicht von den anderen gesehen, habe gewusst, die schaffen es nicht, die sind nicht gut. Das ist Sünder. Aber bei mir selber war das nicht so klar. Ich konnte mich selbst nicht sehen. Aber dann ist das Gesetz gekommen. Das Gesetz war der Spiegel, wo ich gesehen habe, wie schmutzig ich bin. Ich war schon immer schuldig. Ich bin schon immer mit 100 Stundenkilometer im Ortsgebiet gefahren. Aber mir war es nicht bewusst. Ich habe nicht gewusst, dass nur 50 erlaubt ist. Das macht nicht den Unterschied, deswegen bin ich trotzdem schuldig. Bin trotzdem zu schnell gefahren, aber ich habe es nicht gewusst. Aber dann hat mir jemand ein Gesetzbuch in die Hand gedrückt und ich habe gelesen, dass das Gesetz sagt, 50 Stundenkilometer. Und was drüber ist, ist Gesetzesbruch. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich schuldig bin. Da ist mir bewusst geworden, dass ich ein Gesetzesbrecher bin. Und das ist der Zweck des Gesetzes. Das ist der Zweck von dem moralischen Gesetz, von diesen 10 Geboten, der Standard, was richtig und was falsch ist. Das können wir daraus erkennen. Und dass wir ihn nicht gehalten haben. Und das war der Zweck von dem Gesetz für uns alle, nicht nur für die Juden, bevor Jesus gekommen ist. Es gibt dann aber noch einen zweiten Aspekt von dem Gesetz, und das war das Gesetz des Mose, dieses ganze zeremonielle Gesetz, die Opfervorschriften im Alten Testament, diese ganzen kleinen Regeln, diese Bilder, die auf Jesus hinweisen und auf das, was er für uns getan hat. Sein stellvertretendes Opfer für uns. Und dieses Gesetz hat Gott den Juden gegeben, lesen wir hier um der Übertretung wegen, bis der Nachkomme, also Jesus Christus, käme, dem die Verheißung galt. Dieses Blut des Opfertiers im Alten Testament, das hat die Sünden des Volkes bedeckt, hat sie nicht weggenommen, aber hat sie irgendwie zugedeckt, bis dann Jesus, das Lamm Gottes, für das diese ganzen Dinge ein Bild waren, bis er gekommen ist und die Sünde weggenommen hat. Die Sünde auf sich genommen hat und weggenommen hat. Und er hat dieses Bild erfüllt. Und so in dem Sinn war das Gesetz die Vorsorge für die Heiligen im Alten Testament. Durch diese Opfer haben sie im Glauben vorausgeschaut auf das Werk, was Jesus bringen würde. Oder vollbringen würde, was er gesagt. Sie haben vorausgeschaut im Glauben durch diese Opfer. Ist jemand immer wieder vor Augen gehalten worden, hier ein Unschuldiger muss sterben, damit deine Sünde weggenommen wird. Und das Alte Testament sagt uns, durch das Blut von Stieren oder Böcken kann keine Sünde weggenommen werden, aber sie wird zugedeckt, sie wird sozusagen eingekühlt und aufgehoben, bis der Retter kommt, der sie letztendlich wegnimmt. Aber sie haben im Glauben vorausgeschaut auf Jesus, auf sein Werk am Kreuz für uns. Wir schauen im Glauben zurück. Jesus war schon da. Jesus hat dieses Werk schon vollbracht, dieses Opfer. Als er am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Ich habe sie erlöst. Und deswegen ist es so widersinnig, deswegen ist es so unsinnig, wieder zurückzukehren zu dem alten Gesetz und mit Gott in Beziehung auf Grundlage von seiner gesetzlichen Grundlage zu leben. Dass wir wieder zurückgehen zu diesen Riten, zu dem Gesetz. Das ist das Argument, das der Paulus hier bringt. Und das ist der Zweck also vom Gesetz, von den Geboten in Bezug auf unsere Rechtfertigung vor Gott. Es zeigt uns erstens, dass wir Sünder sind und dass wir einen Retter brauchen. Und es war zweitens eine vorübergehende Lösung für die Sünden der Heiligen im Alten Testament, bevor Jesus gekommen ist. Vers 21. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Widerspricht sich Gott? Steht das Gesetz, die Gebote dieser Verheißung entgegen? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Unser Problem ist nicht, dass das Gesetz nicht gut ist oder dass das Halten des Gesetzes uns zumindest theoretisch nicht gerecht machen könnte vor Gott. Im Vers 12 haben wir gelesen, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das Gesetz ist eine theoretische Alternative. Du kannst ein vollkommenes Leben leben und du wirst gerecht werden. Kannst dir das verdienen vor Gott? Aber Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Unser Problem ist, dass wir das Gesetz nicht halten konnten, dass wir Sünder sind. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Deswegen Vers 22, aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Als Sünder bleibt uns nur mehr ein Weg. Wenn wir nicht vollkommen sind, das Gesetz vollkommen halten, weil wir haben letzte Woche gesehen, wer ein Gebot übertritt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Also als Sünder bleibt uns nur ein Weg, eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, und das ist Jesus. Deswegen hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, wenn durch mich. Weil nur er hat unsere Sünden getragen. Nur er hat es weggenommen, was uns von Gott trennt. Also das Gesetz ist nie gegeben worden, um uns gerecht zu machen vor Gott. Das Gesetz ist nicht gegeben worden, um uns geistliches Leben zu geben. Das war nicht der Zweck des Gesetzes. Sondern von vornherein diese Verheißung vom Messias. Glaube an Jesus. Das war schon immer so. Deshalb gab es ja auch diese vorausschauenden Opfer im Gesetz des Mose, die die Vorsorge getroffen haben, bevor Jesus gekommen ist. Erlösung war immer durch Glauben, nie durch Werke, nie durch Halten von irgendwelchen Geboten. Weil die Heiligen im Alten Testament konnten die genauso wenig halten wie wir. Erlösung war immer aus Glauben. Sie haben vorausgeschaut durch diese ganzen Opfer im Glauben auf Jesus, aber wir schauen zurück auf das, was er schon für uns getan hat. Und so werden wir gerecht vor Gott, so werden wir angenommen von ihm. Erlösung war immer durch Glauben, nie durch Gesetz. Das war nicht die Aufgabe des Gesetzes. Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Tuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das griechische Wort für Zuchtmeister ist das Wort Pädagogos, wo wir das Wort Pädagoge herbekommen. Dieser Zuchtmeister oder dieser Pädagogos war ein Sklave. Die besser gestellten, wohlhabenden Familien unter den Griechen und den Römern, die haben die Erziehung ihrer Söhne einem Pädagogos, einen ihrer Haussklaven, übertragen. Und vom Alter von 6 Jahren an bis etwa 16 war dieser Pädagogos der Begleiter von diesem jungen Mann oder von diesem Jungen. Der ist überall mit ihm hingegangen, hat ihn überall hin begleitet, hat ihn zur Schule gebracht, von der Schule abgeholt, die Freizeit mit ihm verbracht, denn immer der aus dem Haus gegangen ist, ist sein Begleiter mitgegangen, hat ihn unterwiesen, hat in der Erziehung mitgeholfen. Er war die Aufsichtsperson. Dieser Pädagogos wurde diesem Jungen zur Seite gestellt. Das ist, wovon der Paulus hier spricht, was das Wort Zuchtmeister bedeutet. Der Zuchtmeister oder der Pädagogos hat dem Jungen nicht das Leben gegeben. Das war nicht der Vater. Und genauso die jüdische Nation, die ist aus Glauben geboren worden. Dem Abraham ist die Verheißung gegeben worden. Durch Glauben, weil er Gott vertraut hat. Hat Gott gesagt, in dir werden gesegnet werden und ich werde dich vermehren. Und genauso wie der Zuchtmeister oder dieser Pädagogos den jungen Mann begleitet hat, bis er erwachsen war, ist das Gesetz gegeben worden, um die jüdische Nation, um die Israeliten zu begleiten für eine Zeit lang. Die Aufgabe von diesem Pädagogos war, das Kind zu erziehen, diesen Jungen auf das Erwachsensein vorzubereiten. Und dann, wenn der Junge volljährig war, dann brauchte er keinen Zuchtmeister mehr. Dann hatte der seine Aufgabe erfüllt. Und der Mann wurde nicht mehr benötigt. Genauso die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz hat die Juden auf den Retter, auf den Messias vorbereitet, bis er gekommen ist. Und dann, es hat ihnen den Spiegel vorgehalten, dass sie schuldig sind und dass sie einen Retter brauchen. Es hat diese ganzen Symbole, diese Bilder auf Jesus hingegeben, auf sein Werk. Aber dann, als die Nation Israel erwachsen wurde, unter Anführungszeichen, und diese Verheißung, dieser Messias, Jesus Christus, gekommen ist, dann hat er es den Zweck erfüllt. Die Aufgabe des Gesetzes war, die Juden auf Jesus hinzuweisen, der unsere Sünden wegnimmt, auf sein Werk. Und in ihm ist es zur Erfüllung gebracht. Und deswegen, seitdem Jesus da ist, haben wir es nicht mehr nötig, diesen Zuchtmeister, dieses Gesetz. Sondern wir glauben an Jesus und an sein Werk und Gott reinigt uns, Gott rechtfertigt uns. Wir können in Gemeinschaft mit Gott leben und Gott segnet uns, wegen dem, was Jesus getan hat. Und deswegen ist es so widersinnig, wieder zurückzukehren zu dem Zuchtmeister, wenn wir mal erwachsen sind. Es macht keinen Sinn, sagt der Paulus. Dieser Junge, wenn er erwachsen war, ist er nicht mehr zurückgegangen zu seinem Sklaven. Er hat ihn nicht mehr begleitet. Gut, für uns Nicht-Juden. Was heißt das Gesetz für uns? Für uns Nicht-Juden sind die 10 Gebote. Das Gesetz zeigt uns, dass wir Sünder sind. Genauso wie den Juden, dass wir es alleine nicht schaffen, dass wir Jesus brauchen. Das soll uns zu Jesus hintreiben. Wir sollen so frustriert werden durch diese ganzen Gebote, dass wir sagen, ach, ich schaff's nicht. Ich brauche Jesus. Oh, Gnade, danke. Vergebung. Zu Jesus hintreiben. Aber dann, als wir Jesus angenommen haben und auf ihn vertraut haben, sind wir von Neuem geboren worden. Und gerechtfertigt worden vor Gott. Und dann ist der Zweck von dem Gesetz erfüllt worden. Oder dieser eine Zweck. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr, um uns was zu verdienen von Gott. Die Gebote sind nicht dazu da, um uns zu ihm hinzuarbeiten, indem wir sie halten. Es wäre widersinnig, wenn wir jetzt zurückkehren würden und versuchen würden, wieder auf Grundlage dieses Gesetzes in Beziehung mit Gott zu leben. Deswegen sagt der Paulus den Galatern, ihr habt im Geist begonnen und jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden. Das macht keinen Sinn. Genauso wenig Sinn, wie wenn dieser erwachsene Mann jetzt wieder zurückkehren würde zu seinem Zuchtmeister. Das macht keinen Sinn. Es war nie Aufgabe des Gesetzes, um das von Gott verdienen zu können. Sondern soweit es unsere Beziehung mit Gott betrifft, war es die Aufgabe, uns zu Jesus zu bringen. Und dann war der Zweck des Gesetzes erfüllt. Für unsere Beziehung mit Gott, für den Segen, den wir von Gott empfangen, ist das Gesetz bedeutungslos geworden. Es ist nicht die Grundlage dafür. Es geht nicht darum, um das, was wir tun, sondern um das, wem wir vertrauen. So stehen wir in Beziehung mit Gott durch Glauben an Jesus. So werden wir gesegnet von ihm. Durch Glauben, nicht durch Werke. Etwas Größeres ist an seine Stelle getreten. Das Werk Jesu. Und wir haben Beziehung zu Gott durch Glauben an ihm. Auf der Grundlage von dem, was er für uns getan hat. Das ist der neue Bund der Gnade. Das ist ein Geschenk, etwas, was wir nicht verdient haben. Etwas, was Jesus für uns verdient hat und wir nicht mehr selbst verdienen müssen. Vers 25 sagt uns das. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Seid bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Ihr seid jetzt volljährige, erbberechtigte Söhne. Erben von Gottes Segen und von ewigem Leben in Jesus. Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ein jüdischer Mann hat damals jeden Morgen gebetet und gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Heide oder als Sklave oder als Frau geboren wurde. Aber in Jesus sind wir alle gleich. Wir sind alle gerecht, rein, heilig vor dem Vater, alle in Beziehung mit Gott. auf derselben Grundlage, egal ob wir Jude oder Nicht-Jude sind, unabhängig von Rasse oder von sozialem Status oder 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Christus, denn Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Das, was wir nicht tun konnten, hat er für uns getan. Er hat das Gesetz erfüllt durch sein Leben für uns. Jesus hat das vollkommene Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Jesus hat gesagt, ich tue immer das, was dem Vater gefällt. Und es wird uns zugerechnet, wenn wir ihm vertrauen, wie eine Banküberweisung. Wir kriegen sein perfektes Leben zugeschrieben. Und Gott behandelt uns so, als wären wir Jesus. Als wären wir perfekt. Vater behandelt uns, als wären wir Jesus, weil wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet sind. Sozusagen seinen wir Mantel getauscht mit ihm. Er hat das Gesetz aber auch erfüllt für uns durch seinen Tod. Letzte Woche haben wir gelesen, dass er den Fluch des Gesetzes für uns getragen hat. Der Lohn der Sünde war der Tod. Und Jesus hat es für uns erlebt. Als unsere Sünde, als deine Sünde, als meine Schuld auf ihm gelegen ist, war er getrennt von dem Vater. Das ist, was geistlicher Tod bedeutet. Trennung von Gott. Er hat diese Trennung für uns erlebt, dass wir sie nicht erleben müssen. Wir müssen sie nie mehr erleben, wenn wir auf Jesus vertrauen. Gott wird uns unsere Schuld nie mehr entgegenhalten. Nie mehr. Andere mögen uns vielleicht nicht vergeben. Die mögen das wieder hochbringen, aber so weit es an Gott liegt, er sagt, weg. Er wird sie nie mehr entgegenhalten. Also was ist dann unsere Beziehung als Gläubige? Jetzt zum Gesetz oder zu den Geboten. Heißt es, dass das Gesetz, dass die 10 Gebote für uns völlig bedeutungslos geworden sind, seit wir an Jesus glauben? Heißt es das? Die Antwort ist ja und nein. Ja, das Gesetz ist für uns bedeutungslos geworden, in dem Sinn, was unsere Erlösung oder die Grundlage für Gottes Segnungen anbelangt. Das Gesetz, die Gebote sind völlig irrelevant, was unsere Erlösung oder die Grundlage betrifft, auf dessen uns Gott uns segnet. Es ist nicht Gottes Weg, seine Liebe oder seine Gnade oder seinen Segen zu verdienen. In dem Sinn ist das Gesetz bedeutungslos geworden. Aber in einem anderen Sinn ist die Antwort nein. Das Gesetz ist nicht bedeutungslos für uns. Weil erstens, es ist noch immer unser Maßstab für richtig und falsch. Das Gesetz kann uns noch immer führen. Die Gebote können uns führen. Und zweitens, es ist ein Segen von Gott. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Gott hat uns geschaffen und Gott kennt uns persönlich. Jeden einzelnen von uns und Gott weiß, wie wir funktionieren. Und die Bibel, die Gebote sind eine Art Betriebsanleitung, die der Schöpfer uns gegeben hat. Wo er gesagt hat, hey, wenn ihr euch daran hält, wenn ihr das tut, dann werdet ihr glücklich leben. Dann wird es gut sein. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Wie wenn wir ein Auto bauen oder irgendwas, es kommt eine Betriebsanleitung dazu und es sagt, hey, so sollte das Auto fahren, nicht vom ersten auf den vierten Gang schalten und wieder retour. Benzin tanken, nicht Diesel. Und wir können sagen, hey, ich bin so cool, ich stehe an der Tankstelle, mir ist doch egal, was das die Betriebsanleitung sagt, ich stehe da drüber, ich bin cool und tank Diesel statt Benzin. Und steht dort. Das ist nicht cool, das ist dumm. Weil das Auto wird kaputt gehen. Genauso sind die Gebote die Betriebsanleitung für unser Leben. Gott weiß, was am besten für uns ist. Gott weiß, wie wir gesegnet leben können und wie wir gut leben können. Und Wenn wir die Gebote halten, ist es eine wunderbare Art, seinen Segen zu erfahren. Und wieder wie letztes Mal mit diesen ganzen Dingen, ich muss es nicht tun, ich darf es tun. Ich kann die Gebote halten, ich muss sie nicht halten, um mir was von Gott zu verdienen, aber ich darf so leben, ich kann so leben. Es soll ein Segen für uns sein. Ich darf so leben, wie Gott es immer für mich vorgehabt hat, wie Gott es geplant hat. Ein heiles Leben, ein Leben in Fülle. So funktioniert es praktisch, wenn wir seine Gebote halten. Okay, jetzt sagt ihr alle, ja, ich stimme damit überein, ich sehe das, die Gebote sind gut. Wunderbar, ein Geschenk Gottes, ein heiles Leben. Ich sehe, wenn man so lebt, dann sind wir die freiesten Menschen, dann sind wir die gesegnetsten Menschen. Das ist das Beste für mich, es funktioniert so. Aber das Problem bin ich. Ich kann sie nicht halten. Und die gute Nachricht ist, du musst sie nicht halten. Jesus will das für dich tun. Jesus will sie für dich halten. Jesus hat gesagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz in seinem Leben erfüllt. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Jesus hat das Gesetz erfüllt in seinem Tod. Er hat die Konsequenz der Sünde auf sich genommen. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten am dritten Tag. Und Jesus lebt in dir und Jesus lebt in mir, wenn wir Jesus angenommen haben, durch den Heiligen Geist. Und Jesus will noch immer die Gebote halten. In uns, durch uns. Er will das tun. Er will noch immer die Gebote erfüllen. Galater Brief, hier Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sind nicht nur gerettet aus Gnade, wir leben auch aus Gnade. Und wir vertrauen nicht auf unsere eigene Kraft, sondern auf seine Kraft. Jesus lebt in dir. Jesus lebt. Und Jesus lebt in dir und Jesus lebt in mir. Das ist die gute Nachricht. Jesus will noch immer die Gebote erfüllen, durch uns, noch immer sie ausleben, wie er sie vor 2000 Jahren gelebt hat. Er will es durch uns tun, was wir nicht aus eigener Kraft tun können. Also vertraut ihm. Dann können wir ein heiles Leben leben. Ein heiliges Leben. Nicht perfekt. Aber je mehr wir zur Seite gehen und ihn machen lassen, immer mehr. Wir werden gesegnet werden dadurch. Das Gesetz soll nicht nur ein Maßstab für uns sein. Es ist auch eine Betriebsanleitung. Es soll ein Segen sein für uns. Es ist nicht dazu da, um uns was zu verdienen von Gott. Das ist nicht seine Aufgabe, aber um ein Segen zu sein in unserem Leben, wenn Jesus das durch uns lebt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns Einsicht gibst. Wir danken dir, Herr, dass du uns sagst, wozu das Gesetz da ist in unserem Leben. Und Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir das nicht mehr halten müssen, um Beziehung mit dir zu haben. Dass wir uns nicht mehr zu dir hin verdienen müssen. Herr, dass wir heute Morgen, jetzt, einfach kommen dürfen. Egal, ob wir gebetet haben heute Morgen oder nicht. Egal, ob wir letzte Woche in der Bibel gelesen haben oder nicht. Egal, ob wir die Gebote gehalten haben oder nicht. Wir dürfen einfach kommen, weil wir auf Jesus vertrauen. Und dafür danke ich dir, Herr, da ist Freiheit drinnen. Es ist wunderbar. Und Vater, ich danke dir, dass daher auch die Kraft kommt für unser Leben. Wenn wir uns zuerst zu dir hinverdienen müssen, um Kraft zu empfangen, dann wären wir verloren, Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du das für uns getan hast, was wir nicht tun konnten. Aber Herr Jesus, ich danke dir auch für die Tatsache, dass du lebst und dass du in uns lebst. Und dass du noch immer die Gebote in uns und durch uns vollbringen willst. Ich danke dir, Herr, dass du uns gezeigt hast, wie wir gut leben können. Wie wir ein Leben in Fülle, ein gesegnetes Leben leben können. Wenn wir deine Gebote halten. Kommt Segen, der Herr. Ganz praktisch. Und ich danke dir, Herr, dass wir nicht rumirren müssen und experimentieren müssen und es für uns selbst herausfinden müssen, wie die Menschen in der Welt, die sich dabei selbst zerstören. Und Vater, wir wissen das aus unserem eigenen Leben, bevor wir dich kennengelernt haben und dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass wir es nicht mehr tun müssen, sondern dass wir die Betriebsanleitung haben. Und ich danke dir auch, Jesus, dass wir es nicht aus eigener Kraft befolgen müssen, sondern dass du das durch uns tust. Und dass unsere Aufgabe, unser Job einfach ist, dich zu lieben und auf dich zu schauen, auf dich zu vertrauen und immer mehr zu wachsen in unserer Liebe zu dir und in der Beziehung mit dir. Und dass wir uns von innen her verändern und uns stärken und uns tragen. Und Gott, du bist so treu, du bist so gut zu uns. Danke, Herr, dass es nicht mehr von außen ist, nicht mehr Gesetzeswerke, sondern eine Liebesbeziehung. Liebesbeziehung mit dir, dem lebendigen Gott, der uns erschaffen hat. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.